Ja, und ich habe zu Beginn heute was ganz Besonderes vorbereitet für euch, nämlich eine Lesershow. Ich habe drei Geschwister gebeten, Bibelstellen vorzulesen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen und die der Reihenfolge nach vorlesen. Wir beginnen in Matthäus 6, wenn ihr damit lesen wollt.
Guten Morgen. Matthäus 6, Verse 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen, selbst nicht Salomo. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat seinem Übel genug.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's gut, wenn ich hier bin, wenn ich Gottes Nähe spüre. Und das tue ich. Und ich bin bei 1. Petrus 5 bis 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Erlaubt mir, dass ich ein, zwei Sachen persönlich hinzufüge. Ich habe Hans Schulz hier aus Grünstadt viel zu verdanken. Ich werde nie vergessen, wie er gesagt hat, bei Gott ist alles möglich. Und wenn wir ihn in unserem Herzen haben, dann bin ich der Meinung, nicht, dass nicht nur alles möglich ist, sondern in ihm haben wir auch nicht nur Hoffnung. Ich persönlich habe Zuversicht. Danke.
Ich darf noch Philipper 4, 6 bis 7 vorlesen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.
Vielen Dank. Das sind alles Stellen, die über dasselbe Thema sprechen. Don't worry, be happy. Ja, und das ist eine Wahrheit, oder? Wenn wir uns keine Sorgen machen, dann sind wir glücklichere Menschen. Und wir haben es gehört, es ist Gottes Gebot, es ist ja kein Vorschlag, sondern Jesus gebietet uns, sorgt euch nicht. Wer ist in diesem Gebot gehorsam gewesen in letzter Zeit? Kann ich mal sehen? Ist nicht so einfach in unserer Zeit heute, oder? Wir haben den Krieg in der Ukraine. Ich habe erst gestern Nacht noch gelesen, dass das Atomkraftwerk da wieder irgendwo beschossen wurde. Dann haben wir die Teuerung und die Energiekrise und Corona immer noch und den Klimawandel. Und ganz abgesehen von all unseren persönlichen und familiären Herausforderungen, die wir auch noch so haben, was uns persönlich zustoßen könnte. Krankheit, vielleicht Einsamkeit, Isolation, Ablehnung. Was ist mit meinem Job? Könnte ich meinen Job verlieren? Und werden meine Kinder den richtigen Weg finden? Und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Dinge, über die wir uns wirklich Sorgen machen könnten. Und ich glaube, dass es auch in unserer Kultur ganz besonders nicht so einfach ist, diesem Gebot gehorsam zu sein. Sorget euch nicht. Weil ich würde sagen, wir Deutschen gehören wahrscheinlich mit zu den Weltmeistern im sich Sorgen machen, oder? Warum machen wir uns Sorgen? Weil wir so arm sind und nicht wissen, ob wir morgen was zu essen haben werden oder nicht? Ich habe in Südafrika Geschwister getroffen, denen so geht, und die machen sich keine Sorgen. Die sind nicht so gestresst wie wir über viel, viel kleinere Dinge. Ich glaube, wir sind kulturell gesehen Control Freaks. Wir wollen gern alles unter Kontrolle haben und alles soll planbar sein. Und ich meine, viele Dinge, bei vielen Dingen hat es zumindest äußerlich über viele, viele Jahre halbwegs gut funktioniert, oder? Aber so in den letzten Jahren scheinen die Dinge immer mehr außer Kontrolle zu geraten. Was Politik anbelangt, Finanzen und Wirtschaft, die Umwelt, das Gesundheitssystem, das Rentensystem, unser demokratisches System, unsere Grundrechte und Freiheiten, selbst die internationale Ordnung gerät ins Wanken. Also ich würde sagen, seit einem halben Jahr es ist international gesehen politisch viel weniger vorhersehbar als davor. Und wir könnten uns fragen, ja, wird es wieder einen Lockdown geben? Mein Lauterbach rotiert ja schon wieder. Ne? Der hat da, werden wir heizen können diesen Winter? Und was wird mit meinem Rentenfonds sein? Wird das ins Bodenlose stürzen? Wird da noch was da sein? Was ist mit meiner Firma? So viele Firmen, gerade in gewissen Branchen, haben zugemacht die letzten 2 Jahre. Ist mein Job noch sicher? Und ich glaube, wir würden alle übereinstimmen, wir mögen Kontrollverlust nicht. Oder? Geht es euch auch so? Wir mögen es nicht. Wir sind Deutsche. Und Sorgen ist eigentlich unsere Reaktion auf Kontrollverlust, auf Ungewissheit. Und die Wahrheit ist, unser Gefühl, dass wir die Dinge unter Kontrolle haben, ist sowieso eine Illusion. Wir wissen nicht mal, ob wir leben werden morgen. Das ist die Realität. Und ich war letzte Woche auf einer Konferenz, habe ich schon erzählt, für Missionare und Leiter in unserer Bewegung, und ein Vortragender hat darüber gesprochen, hat über Johannes 21 gepredigt, wo die Jünger fischen waren. Petrus hat gesagt, komm, lass uns fischen gehen, und Jesus hat das Frühstück schon am See vorbereitet eigentlich, und er ruft trotzdem raus zu ihnen, und Jungs, habt ihr was gefangen? Und sie mussten zugeben, nein. Sie mussten ihre eigene Ungenügsamkeit zukommen. Jesus hat sie auf diesen Punkt gebracht. Und dieser Vortragende hat darüber gesprochen, wenn wir in die Mission gehen, dann kommen wir so in dieses Ich-weiß-nicht-Land, hat er das genannt. Die Leute haben viele Fragen. Wo wirst du wohnen? Weiß ich noch nicht. Was wirst du machen? Weiß ich auch noch nicht so genau. Wie wird es werden? Weiß ich nicht. Also diese Ungewissheiten, viele Fragen, wo es keine Antworten drauf gibt. Mir ging es vor 25 Jahren so, als Gott mich hier nach Grünstadt gerufen hat und eigentlich eine Berufung, die sehr gegen das ist, was unsere Sicherheitskultur sagt. Ich hatte gerade erfolgreich die Uni abgeschlossen und die Erwartung der Gesellschaft und ganz sicher meiner Eltern war, dass ich jetzt mit meiner Karriere durchstarte. Und dann bin ich nach Grünstadt umgezogen. Ich hatte keine Heimatgemeinde, keine Unterstützung, kein Einkommen, bisschen Ersparnisse, habe auf der Luftmatratze geschlafen im Wohnzimmer des ersten Pastors damals, um in dem Gemeindegründungsprojekt hier mit einer Handvoll Leuten mitzuarbeiten. Und ich war anfangs, ich war so der Junge für alles. Ne? Es war jetzt nicht der super glorreiche Job, weltlich betrachtet. Und meine armen Eltern, die haben mich, ich weiß nicht, jeden Tag, jeden zweiten Tag angerufen unter Tränen. Sohn, du machst einen Fehler. Komm wieder zurück, du ruinierst dein Leben. Wovon wirst du leben? Ich weiß es nicht. Wo wirst du wohnen? Ich weiß es nicht. Wie willst du meine Familie erhalten? Ich weiß es nicht. Was ist mit deiner Rente? Ich weiß es nicht. Und die Wahrheit ist, ich habe viele Jahre, wahrscheinlich die letzten 25 Jahre, von der Hand in den Mund gelebt. Und wir als Gemeinde auch, wir waren viele, viele Jahre sehr klein. Als wir umgezogen sind hier in unser wunderbares neues Gebäude, hatten wir, glaube ich, 2000 Euro am Konto. War mehr als das Doppelte der Miete, die wir bezahlt haben vorher. Und es war ein Schritt im Glauben. Wir wussten nicht. Aber ich kann bezeugen, die letzten 25 Jahre, der Herr war treu. Der Herr hat immer versorgt. Auch als Gemeinde können wir das bezeugen. Der Herr hat immer versorgt. Auch als Familie. Vielleicht nicht immer mit dem, was wir wollen, aber immer mit dem, was wir gebraucht haben. Der Herr ist treu. Und dann über die Jahre haben wir so schrittweise so ein kleines bisschen mehr an Sicherheit bekommen und an Vorhersehbarkeit. Bis letztes Jahr, als wir nach Österreich umgezogen sind, um meinen Eltern zu dienen in ihrer Not. Da sind wir wieder in das Ich-weiß-nicht-Land gezogen. Wo wirst du wohnen? Wissen wir noch nicht so wirklich. Wie lange könnt ihr dort wohnen? Weiß ich nicht. Welche Schule? Weiß ich nicht. Alle haben gefragt, wann kommt ihr jetzt wieder zurück? Weiß ich nicht. Und ein Stück weit sind wir immer noch dort. Wir wissen noch nicht, in welche Schule unsere Buben in 3 Wochen gehen werden. Hängt noch immer in der Luft. Unser Auto hat 210.000 Kilometer drauf oder so. Ich weiß nicht, wie lange das noch halten wird. Ich weiß nur, werden wir uns ein Auto leisten können? Weiß ich nicht. Die deutsche Rentenversicherung verspricht mir in 15 Jahren, wenn es soweit ist, 400 Euro. Werde ich gesund sein? Werde ich weiter arbeiten können? Wie wird es mit meinen Eltern weitergehen? Ich weiß es nicht. Als Gemeinde wart ihr oder wir gemeinsam in diesem letzten Jahr im Ich-weiß-nicht-Land. Als wir nach Österreich gezogen sind, viele haben gesagt, wie wird es werden? Wissen wir nicht. Wann kommst du zurück? Wissen wir nicht genau. Wer wird predigen? Wie werden wir es machen? Und es ist herausfordernd, in dieser Ungewissheit zu leben, oder? Sorry, dass ich euch das angetan habe. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich sorry sagen soll, weil vielleicht war es sogar wirklich gut für das geistliche Wachstum. Ich werde noch drauf zurückkommen. Und jeder von euch hat so sein eigenes, ich weiß nicht, Paket. Werden wir die Schule schaffen? Werde ich Freunde finden? Was ist mit den Kindern? Was ist mit meinem Job? Wird mein Job noch da sein? Wie werden wir die Herausforderungen schaffen? Werden meine Kinder zu Jesus finden? Werden meine Kinder einen guten, gottesfürchtigen Partner finden? Weiß ich nicht. Wird meine Firma noch existieren? Weiß ich nicht. Wie ist es mit meiner Ehe? Wie ist es mit Anfeindungen? Tausend Dinge, über die wir uns Sorgen machen können, die schlicht und einfach ungewiss sind. Und wie gesagt, die Wahrheit ist, wir wissen nicht mal, ob wir leben werden morgen. Und Jesus hat uns gesagt, in einem Text, den wir gelesen haben, wir können mit unseren Sorgen unser Leben nicht mal ein kleines bisschen verlängern. Eher im Gegenteil, wir können es verkürzen, wahrscheinlich. Weil sich Sorgen so machen, ist nicht gesund, das verkürzt unsere Lebenszeit. Und das ist schlicht und einfach das Faktum, in dem wir leben. Wir leben in einem Meer von Ungewissheiten, von Unsicherheiten. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und es ist gut, wenn uns das bewusst ist, aber gleichzeitig dürfen wir wissen und den kennen, der alles unter seiner Kontrolle hat. Der alles, was existiert, in Existenz gesprochen hat. Einfach ein Wort und es war. Und nichts geschieht ohne sein Wissen, nichts geschieht, ohne dass er es zulässt. Er hält alles zusammen, er ist der Allmächtige. Er sitzt auf dem Thron. Er hat die Zukunft in der Hand. Und er sagt uns, sorgt euch nicht. Wir haben drei Stellen rausgesucht, es gibt noch mehr. Er sagt, sorgt euch nicht. Und was ist das Gegenmittel gegen Sorgen? Das Gegenmittel, behaupte ich, ist eine Beziehung, ist Vertrauen. Das Einzige, was wir brauchen, den Einzigen, den wir wirklich brauchen, ist Jesus. Das Einzige, was ich wirklich wissen muss und was ich wirklich kennen muss, ist Jesus. Schau nicht auf dich, schau nicht auf deine Umstände, schau nicht auf Menschen, schau auf Jesus. Wir haben dieses Lied, in the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Und when I am alone, wenn ich alleine bin und in meiner Not und wenn es ans Sterben geht, gib mir Jesus. Das ist am Ende das Einzige, was zählt, Jesus. Und er stillt den Sturm in meinem Herzen. Gestern haben wir dieses Lied gesungen, dass er der König ist. Und sein ist alle Macht und alle in alle Ewigkeit. Und nichts muss ich fürchten, solange der König der Könige bei mir bleibt. Kennst du Jesus? Vertraust du Jesus? Das ist das Wichtigste. Oder hast du Jesus aus den Augen verloren? Brauchst du eine menschliche Antwort? Oder ist Jesus genug? Jesus in unserem Sturm, Jesus in unseren Ungewissheiten. Der Herr hat uns gesagt, betet, also sorgt euch nicht, sondern betet. Und er hat gesagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, hat er gesagt, Petrus. Ne? Das ist, wie wir uns demütigen, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. loslassen, bekennen, hey, ich habe es nicht drauf, ich habe nicht die Kontrolle, ich weiß es nicht, aber du. Deswegen halte ich an dir fest. Deswegen bete ich, deswegen erzähle ich dir alles, was mich bedrückt. Ich vertraue mich dir an. Ich weiß eh, ich bin der ich bin's nicht und du bist der ich bin. Er weiß es, er kennt dich, er kennt deine Umstände. Er ist die Antwort. Und warum können wir ihm vertrauen? Ja, erstens, wir haben gelesen, weil er unser Versorger ist. Der allmächtige Gott, der uns versorgt. Und er hat uns Beispiele aus der Schöpfung gegeben. Gell? Schaut, er versorgt die ganzen Sperlinge. Und seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und schaut euch die Lilien an. Er versorgt sie. Und das ist der zweite Punkt. Warum können wir ihm vertrauen? Weil wir wertvoll sind für ihn. Seid ihr nicht viel wertvoller als die Vögel, um die Gott sich kümmert? Wie viel wert sind wir ihm? Schau aufs Kreuz. Wir sind ihm Jesus wert. Und wenn er uns Jesus gegeben hat, das Wichtigste, wird uns nicht mit ihm auch alles geben. Und drittens, weil der Vater weiß, was ihr benötigt. Sorgt euch nicht, so wie die Nationen, die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und er wird alles, was ihr benötigt, dir da hinzufügen. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt. Und viertens haben wir gelesen, weil er ist besorgt um euch. Das ist nicht wunderbar, ich finde, das hat echt so eine persönliche Note. Er ist besorgt um euch oder für euch, wie ein Papa besorgt ist um seine Kinder oder eine Mama besorgt ist um ihre Kinder. Er ist besorgt um uns, um dich ganz persönlich. Es gibt die Geschichte von jemandem, der sich immer sehr viel Sorgen gemacht hat und immer sehr bedrückt und beladen, gesenkten Kopf durch die Welt gelaufen ist und dann eines Tages hat ein Freund ihn getroffen und er ist pfeifend mit einem Lächeln herumgelaufen, mit Freude und hat gesagt, hey, was ist passiert? Und hat gesagt, hey, es ist großartig, ich habe mir jetzt jemanden angestellt, der sich für mich Sorgen macht. Es ist wunderbar, ich bin so frei, der macht sich für mich Sorgen. Und er sagt, wow, das klingt aber gut, was kostet der denn? Er sagt, 10.000 Euro. Ja, aber du verdienst doch nur 2.000. Ja, aber das ist sein Problem. Und das Coole ist, er sorgt für uns. Nicht, dass er sich Sorgen macht. Der Allmächtige muss sich keine Sorgen machen. Aber er ist besorgt für uns. Gratis, umsonst sorgt er für uns. Einfach, weil er uns lieb hat. Und das Resultat von Vertrauen ist Frieden. Sorgt euch nicht, sondern betet, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, selbst in Umständen, wo wir in diesem Weißnichtland sind, weiß ich nicht, ich verstehe es nicht, der alles Verstehen übersteigt, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Friede mitten im Sturm, ein gedeckter Tisch im Angesicht der Feinde, wie es im Psalm 23 heißt. Und das ist ein Zeugnis. Und wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. als Europäer, als Gemeinde. Und der Herr ruft uns zu sich, zu größerem Vertrauen. Das ist mein Eindruck, das ist, was Gott zu mir spricht über dieses letzte Jahr. Du bist sein, ich bin sein. Diese Gemeinde, Calvary Chapel Grünstadt, ist seine Gemeinde. Er ist besorgt um uns. Also lasst uns auf ihn schauen, lasst uns ihm vertrauen, auf ihm allein. Wir brauchen nicht alle Antworten. Wir brauchen Jesus. Wir haben Jesus. Wir brauchen mehr von ihm. Das ist, was wir brauchen. Und wir Kinder Gottes wollen eigentlich solche Menschen sein, die ruhen im Sturm. Ich denke an die Geschichte von Jesus. Jesus schlief hinten im Boot, im ärgsten Sturm, wo die Wellen und das Boot sich gefüllt hat mit Wasser und die Jünger, die waren hartgesottene Fischer, also die waren jetzt nicht irgendwie zimperlich, wenn es mal ein bisschen geregnet hat oder gestürmt hat. Aber die hatten Panik, die hatten Angst um ihr Leben und Jesus schlief hinten im Boot. So einen Frieden hatte er gehabt. Er hat geruht in der Liebe des Vaters. In Markus 4 lesen wir davon. Vers 37, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, das ist ein Wecker, er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Psst, schweig. Verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und Matthäus übersetzt es, Kleingläubige. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Lass uns dem Vorbild Jesu folgen, der geruht hat mitten im Sturm. Er liebt dich, wie sehr, so sehr. Brauchst du noch irgendwas mehr? Nee. Mehr von ihm. Ich habe diese Woche in der stillen Zeit in Psalm 18 gelesen. Ich möchte ein paar Verse mit euch lesen. Dem Chorleiter von dem Knecht des Herrn von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hatte, aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Also eine riesige Übermacht, der König des Landes will ihn umbringen und der Herr hat ihn gerettet. Und er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Markus hat ein Lied drüber geschrieben. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens, erschreckten mich. Ich weiß nicht, ob irgendwer von uns schon mal in so einer krassen Situation war, wo ihm jemand die Pistole an den Kopf gesetzt hat oder das Messer an die Brust. Da ging es wirklich um sein Leben. Und wenn wir die Geschichte lesen, es war manchmal so knapp. Na, David war auf der einen Seite von dem Berg und auf der anderen Seite war Saul mit seinem Herr, der ihn umbringen wollte. Und einmal war er in der Höhle hinten drin und Saul... Ja, kann Pipi machen in die Höhle, ne? Und so knapp. Aber der Herr hat ihn gerettet. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols, das ist das Totenreich, umgaben mich. Ich stand vor den Fallen des Todes. Ich war mit einem Bein schon im Tod. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang zu seinen Ohren. Sorgt euch nicht, sondern lasst in allem eure Anliegen vor Gott kund werden. Und er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Da denke ich an den Petrus, der auf dem Wasser geht und Jesus zieht ihn wieder hoch. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Vers 29, ja, du lässt meine Leuchte strahlen. Der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Denn mit dir erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Gott, sein Wort ist untadelig. Des Herrn Wort ist lauter. Ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Er macht meine Füße dem Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Seht ihr hier, der David war nicht passiv. Der David geht voran, aber Gott hat ihm den Weg gebahnt. Und er geht voran im Gottvertrauen und dazu möchte ich uns ermutigen. Jede Krise, eine Ehekrise, Gemeindekrise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise, Energiekrise, Finanzkrise, jede Krise ist seine Chance. Er bahnt einen Weg für uns. Und so lasst uns Gottes Gelegenheiten sehen in all unseren Krisen. Und wir haben das eigentlich immer versucht als Gemeinde auch. Als die Flüchtlingskrise 2015 war, haben wir es wahrgenommen als Chance, dass da Menschen, denen wir in ihrem Land das Evangelium nicht bringen könnten, dass Gott sie vor unsere Haustür bringt und wir haben ihnen Bibeln gebracht und das Evangelium, haben sie eingeladen zu unseren Männerstammtischen. Versucht zu sehen, wo ist Gottes Reich, Gottes Weg in dieser Krise. In der Corona-Krise haben wir unseren Livestream aufgebaut und eine Zeit lang haben, glaube ich, doppelt so viele Leute unsere Videos geschaut wie zuvor. Und auch unser Camp, was wir gemacht haben. Letztes Jahr war noch am Ende der Krise und jetzt die nächste Flüchtlingskrise haben Geschwister aufgenommen, dass die Welt auch sehen kann, wir sind Familie. Wir wollen nicht müde werden im Gutes tun. Jesus hat gesagt, lasst eure guten Werke so leuchten vor den Menschen, dass sie den Vater verherrlichen. Also lasst uns geistlich betrachten, wo sind die Reich Gottes Gelegenheiten in unseren Krisen. Ja, was machen wir, wenn die Energiekrise wirklich kommt und uns die Russen oder vielleicht unsere Regierung, vieles ist ja auch selbst gemacht, gell, den Gashahn abdreht. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Aber was werden wir machen? Werden die Geschwister von uns, die einen Kachelofen haben, die anderen aufnehmen, die keinen haben? Vielleicht ein Camp einrichten, hier ein Matratzenlager in der Gemeinde und Feuertonnen grillen für alle. Vielleicht noch ein paar Leute von der Stadt mit dazu einladen. Ich weiß nicht. Aber lasst uns so denken, wo sind die Chancen? Wo können wir Jesus bezeugen? Und einfach, wo sind Gelegenheiten, Gutes zu tun und das Evangelium zu predigen, es vorzuleben, Zeugen zu sein? Lasst uns in diese Richtung denken. Nicht, ah, eine Krise, ich weiß nicht. Sondern, wo ist Gott da drin? Der Reich Gottes Perspektive. Wo sind Gottes Gelegenheiten? Auch in unserem persönlichen Leben. Ich meine, das ist so persönlich, was der David hier schreibt, auch im Psalm 18. Und er sagt, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Gott tut was mit ihm in dieser Krise. Und das ist ein wichtiger Aspekt in unserem Leben. Gott führte den David in den Kampf und er lehrte ihn zu kämpfen, dass er was lernt. Und ich weiß nicht, was eure Präferenz ist, die Hängematte oder ein Kampf? Ist so viel schöner, die Hängematte, gell? Wo würdest du lieber wohnen? Im Ich-weiß-nicht-Land oder im Alles-unter-Kontrolle-ich-kann-es-handeln-Land? Alles easy. Und was ist unsere Tendenz, wenn die Stürme und die Kämpfe toben, wenn die Unsicherheit herrscht? Was ist unsere Tendenz, dass wir uns zurückziehen in unser kleines Schneckenhaus, in unsere Komfortzone, wo wir alles scheinbar handeln können? Und das ist eigentlich eine geistliche Gefahr. Oder? Weil geht's euch, ich rede von mir, ich lebe gerne in meiner Komfortzone. Ist viel besser, oder? Viel bequemer. Viel vorhersagbarer. Aber der Punkt ist, das ist nicht der Platz, wo wir geistlich wachsen. Im Gegenteil, oder? Ich lese gerade ein Buch von Mark Sayers, ein australischer Pastor. Und er schreibt, durch die Reich-Gottes-Brille betrachtet sind bequeme, von Wohlstand geprägte, stabile Zeiten nicht immer vergleichbar mit gutem Boden. Das Bequeme kann uns von Erneuerung fernhalten. Die Entscheidung zur Bequemlichkeit, es sich einfach zu machen und gute Gefühle über Wachstum zu stellen, ist die Entscheidung, persönliche, geistliche und emotionale Unreife zu akzeptieren und zu wählen. Und die Gefahr besteht für uns, oder? Persönlich und auch als Gemeinde. Dass wir leider auch innerhalb von unserer Komfortzone leiden und versuchen, die Gemeinde glücklich zu machen, dass es für alle bequem zu machen, dass alle sich gut fühlen. Ja, und dann machen wir als Gemeinde keine Schritte im Glauben mehr, in die Ungewissheit, in dieses Ich-weiß-nicht-Land. Gehen wir keine Risiken mehr ein, dann wagen wir nichts mehr. Und eigentlich, worüber dieser Mark Sayers schreibt, und ich habe das Buch gewonnen letzte Woche auf dieser Konferenz, die haben so Bücher vorgestellt und dann verlost. Echt interessant, ist mir sozusagen in die Hände gefallen. Aber es ist so passend und er schreibt, wir stellen unsere Gefühle über geistliches Wachstum und über geistliche Gesundheit, wenn wir so leben. Und dann bleiben wir in unserer geistlichen Entwicklung stehen. Na, Ängstlichkeit hält uns von Wachstum ab. Aber was macht Gott? Was macht Jesus? Jesus ruft uns raus auf das Wasser. Er ruft uns rein in den Kampf. Raus aus der Komfortzone, rein ins Gottvertrauen. Und unser Charakter wird erprobt in Herausforderungen. Nicht, wenn alles easy ist. Herausforderungen aktivieren Wachstum. Das ist wie bei unseren Muskeln. Wenn du nichts tust, dann wirst du nichts haben. So wie ich. Ich mag viel zu wenig. Aber wenn da ein Widerstand ist, dann wird dieser Muskel trainiert und dann wächst er. Nicht, wenn es easy ist, sondern wenn er was bewegen muss, wenn es schwer ist. Und so ist es auch geistlich. Und Jesus erzählt uns im Gleichnis vom Senfkorn über dieses ungeheure Potenzial, was in diesem kleinsten Samenkorn, zumindest in der damaligen Kultur, was sie gekannt haben, was in diesem kleinsten Samenkorn drinsteckt. Er sagt, das Reich Gottes ist wie so dieses kleinste Korn, aber es wächst in einen riesigen Baum. Das ist das Potenzial von Reich Gottes. vom Reich Gottes in uns, auch das, das Potenzial in uns. Wir sind wie Samen. Wir haben ungeheures Potenzial. Jesus spricht im Gleichnis von Sämann von 30, 60, 100-facher Frucht, also exponentielles Wachstum. Und das Ding ist, solche Samen können hunderte Jahre lang inaktiv bleiben, wenn sie in der falschen Umgebung sind. In Israel wurde ein Same gefunden, der 2000 Jahre alt ist. Ich glaube 2008 haben Wissenschaftler den eingesetzt und ist eine Palme draus gewachsen. Das, soweit ich weiß, ist das der älteste Samen, der wieder Frucht gebracht hat sozusagen, der wieder aufgesprossen ist. Und wir haben bei uns im Garten in Österreich so zwei Marillenbäume, die ganz tolle, also Aprikosen für die Norddeutschen, die ganz tolle Früchte tragen und ganz viel. Und ich habe mir gedacht, oh, ich möchte mal schauen, ob man den vermehren kann. Und vielleicht kann ich den im Garten bei meinen Eltern einsetzen, dass irgendwann in 10 Jahren oder so dann auch mal so ein Marillenbaum wächst. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und so ein Samen, normalerweise der sprießt erst nach einem Jahr oder länger, ne? Der muss erstmal eine Frostperiode durchmachen, damit diese äußere harte Schale aufgesprengt wird und dann so eine kühlere Periode und dann irgendwann nach einem Winter im Frühjahr, wenn es in der richtigen Erde drin steckt, die immer schön feucht ist, aber nicht zu feucht, dass es nicht schimmelt, dann fängt da was an zu wachsen. Und man kann versuchen, den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, indem man diese harte Schale knackt und dann diesen kleinen Samen, der drin ist, da bin ich gerade dran. Ich glaube nicht erfolgreich. Ich warte schon seit Wochen und nichts passiert. Aber der Punkt ist, dieser Same braucht die richtige Umgebung und widrige Umstände auch, Frost, um wirklich sprießen zu können. Bei den großen Sequoia-Bäumen in den USA, in Kalifornien, da ist es Feuer. Die sprießen nur auf, die sind so hart, die sprießen nur auf, wenn da ein Feuer war. Also diese Waldbrände haben eine Funktion. Und viele von diesen größten Bäumen der Welt, sieht man da, der Blitz eingeschlagen, die haben sind unten ausgebrannt, die sind schwarz. Aber braucht diese Umstände. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir können, glaube ich, jahrelang in unserer Komfortzone herumtümpeln, bis durch irgendwas dann unser geistliches Wachstum getriggert und aktiviert wird. Meistens in herausfordernden Umständen. Vielleicht sind es Zeiten der Ungewissheit. Feurige Umstände oder eisige Umstände, unbequeme Umstände, in denen Gott uns das Kämpfen lehrt und in denen wir einfach auf Jesus zurückgeworfen werden und wir auf ihn vertrauen müssen. Ohne einen Plan zu haben, ohne eine Antwort zu haben. Hey, was wird wann? Ich weiß es nicht. Und wenn wir loslassen, dann wirkt Gott in uns und auch durch uns. Und das ist die Challenge. Rob Reimer hat geschrieben, Prüfungen geben uns auch eine größere Kapazität für Gott in unserem Leben. Durch das Ertragen von Schwierigkeiten wird Gott dir einen stärkeren inneren Tempel bauen, der mehr von seiner Gegenwart aufnehmen kann. Mein Gott ist allgegenwärtig, Gott ist immer da. Aber ich glaube, unser Herz kann bildlich gesprochen natürlich größer oder kleiner sein. Mehr von ihm, mehr von seiner Herrlichkeit aufnehmen oder weniger. Und dieser Rob Reimer schreibt davon, dass eben gerade diese herausfordernden Zeiten die Zeiten sind, wo sich unsere Kapazität für Gott, für Gottes Erfahrung auch in unserem Leben erweitert. Und ich möchte uns gemeinsam einladen zu einem Perspektivenwechsel, dass wir von Panik und Sorgen und Ängstlichkeit wechseln zu Gebet und Vertrauen und Ruhen und eine Reich Gottes Vision zu haben. in all unseren Ungewissheiten als Gemeinde, als Gesellschaft, als Personen. Und dass wir dieselben Umstände, dieselben Krisen mit anderen Augen betrachten, mit den Augen des Glaubens. Dass wir sie als Chancen wahrnehmen, als Segnungen, als Werkzeuge in Gottes Hand. Dass wir das Potenzial in diesen Umständen sehen. Dazu möchte ich uns herausfordern. Also lasst uns aufschauen auf Jesus mit Erwartung. Lasst uns ihm unsere Herzen öffnen und vertrauen, dass er Gutes wirken wird. Auch gerade in diesen ungewissen Zeiten, besonders in uns und auch durch uns. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir stehen und sitzen vor dir als schwache, irdene Gefäße, Herr, und du kennst jeden Einzelnen von uns. Du kennst das, was uns umtreibt, was uns nicht schlafen lässt, Herr, unsere Sorgen, unsere Ängste manchmal in den Ungewissheiten unseres Lebens. Und ich danke dir dafür, dass du, der allmächtige Gott, da reinsprichst und sagst: Sorget euch nicht, ich bin besorgt für euch. Vater, wir legen dir unsere Herzen hin, wir legen dir unsere Gemeinde auch hin, und ich möchte beten, Herr, dass du ja unsere Herzen weitest, Herr, dass du unsere Vision weitest, Herr, und dass du unseren Glauben stärkst, Herr, wie dieser Hauptmann gesagt hat: Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf du, Vater. Lass uns ruhen wie Jesus im Boot, in deiner Liebe, Herr. Und segne uns, Vater, segne meine Geschwister. Trag du uns durch diese Zeiten. Wir wollen dir vertrauen, dass du wirklich, wirklich Gutes tun wirst in diesem Jahr. Egal, ob wir Gas haben oder nicht. Du sitzt auf dem Thron, Herr. Danke dir dafür. Amen.